Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt.
Er sagte: Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Und im Buch Jeremia 2 heißt es: Hat je ein Volk seine Götter ausgewechselt? Und die sind nicht einmal Götter. Mein Volk aber hat mich ausgetauscht gegen Götter, die ihm nicht helfen können. Und dabei hat es doch meine ganze Herrlichkeit gesehen. Himmel, erschrick darüber, sagt der Herr, schaudere, bebe vor Entsetzen. Mein Volk hat doppeltes Unrecht verübt. Mich, die Quelle frischen Wassers, hat es verlassen und stattdessen gräbt es sich Löcher für Regenwasser, die auch noch rissig sind und das Wasser nicht halten. Und in Johannes 4, Vers 13 und 14 steht, Jesus sagte, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben.
Ja, einen schönen guten Nachmittag. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist David. Ich bin Pastor hier jetzt schon seit fast 8 Jahren und seit 2011 oder 12 in Frankfurt, also schon ein bisschen länger. Keine Ahnung, ob ihr länger da seid oder nicht. Aber wenn ich dich fragen würde, warum bist du nach Frankfurt gekommen? Oder warum bist du immer noch hier? Oder warum planst du gerade schon wieder wegzugehen vielleicht? Was wären dann die Antworten? Und das wäre, glaube ich, ein cooles Gespräch, weil man wahrscheinlich eher banaler anfangen würde. Also ich bin hierher gekommen, weil Freunde mich in die Gemeinde mitgebracht haben und mir dann hier ein Praktikumsplatz angeboten wurde. So. Und dann bin ich halt gekommen, warum nicht? Aber wenn man dann überlegt, ja, okay, du hättest ja auch wieder gehen können, du hättest ja auch weiterziehen können, das hat dich ja keiner gezwungen, hier zu bleiben, dann finde ich schon ein paar Sehnsüchte, die ich meine, die hier in Frankfurt oder die ich hier vielleicht besonders erfüllt bekomme oder meine, dass ich sie hier leichter erfüllen kann. Ich finde zum Beispiel total spannend, die Realität zu erkennen, wie sie wirklich ist. Und ich habe das Gefühl, Frankfurt ist so groß und so bunt und so vielfältig. Man trifft so viele Leute, dass man so viele Einblicke in Realitäten bekommt und die ganze Komplexität und Paradoxität der Welt einem irgendwie viel leichter bewusst wird, als wenn ich in mein kleines, feines, schönes Dorf zurückgehe, wo alles irgendwie so nur so ein Auszug dessen ist. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das, was man hier in Frankfurt tut, hat so viel mehr Bedeutung und mehr Sinn, weil es vernetzter ist, weil es wichtiger ist, weil es mehr Einfluss hat, weil mein kleiner Alltag, den ich hier habe, mit irgendwie tausenden Menschen verbunden ist und das irgendwie einen großen Einfluss auf vieles andere haben kann, was es vielleicht an anderen Orten in Deutschland, in kleineren Dörfern oder so nicht haben könnte. Manchmal überlegt man auch, hier wegzugehen, weil es einfach verdammt stressig und teuer hier ist. Und meine Sehnsucht nach Verbundenheit und dazuzugehören und mit Menschen lange Gemeinschaft und tiefe Beziehungen zu haben, das ist hier vielleicht super, super schwer. Ich glaube, wir alle haben Sehnsüchte, warum wir hergekommen sind oder warum wir hier bleiben. Und zwar tiefe Sehnsüchte nach vielleicht nach Anerkennung, weil man sich was beweisen wollte. Nach Freiheit, weil man hier in der Stadt endlich das ausleben kann, was man an anderen Orten nie konnte. Nach einem gewissen Lebensstil, den man sich hier erarbeiten kann, weil man hier den Job machen kann und das Geld verdienen kann, das das ermöglicht. Ja, weil man vielleicht überhaupt nur hier den Job machen kann, den man eigentlich machen möchte, weil eben der spannende und interessante Job hier ist. Weil man das Stadtleben in vollen Zügen genießen will und die Feier und die Kunst und die Kultur und die kulinarischen Angebote erleben will. Keine Ahnung, was vielleicht Gründe sind. Aber hinter all dem stecken Sehnsüchte. Und Sehnsüchte, die wir Menschen haben, die uns zu tausenden guten und zu tausenden schlechten Dingen in unserem Alltag verleiten, oft ganz, ganz unbewusst, die, glaube ich, sind unglaublich gut, weil Gott sie uns gegeben hat. Ultimativ soll jede dieser tiefen Sehnsüchte, die wir haben, uns Schritt für Schritt zu Gott hinbringen, weil er die ultimative Erfüllung aller Sehnsüchte ist. Das ist meine Überzeugung, das ist auch so ein bisschen eine These, die dieser Predigtreihe zugrunde liegt. Und die wollen wir in den nächsten Wochen auch immer wieder entdecken, entfalten und gucken, ob sie dem standhält. Und die andere ist, dass diese Sehnsüchte aber auch manchmal sich Bahnen brechen, die uns irgendwo an Orten landen lassen oder in Kreisläufe reinstürzen oder in Hamsterräder packen, wo wir merken, wie konnte das passieren? Wie bin ich hier gelandet? Warum mache ich das normal? Wieso ist mein Leben so, wie es ist? Wieso kann ich das nicht anders machen? Wieso erlebe ich das so? Warum passiert mir immer das oder warum erlebe ich nie das? Weil irgendwas, unsere Sehnsucht uns dahin in eine Richtung getrieben hat, die vielleicht weniger hilfreich ist. Und wenn wir über Sehnsucht reden, dann glaube ich, ist es immer wichtig, über Gott zu reden, der uns die Sehnsüchte gegeben hat. Gott, der uns als sehnende Menschen gegeben hat und Gott, der uns als Gott, der selbst jemand ist, von dem wir was erwarten dürfen. Es ist nicht alles Gott, was glänzt, nicht alles, was etwas verspricht, nicht alles, was Gutes verspricht, nicht alles, was Segen verspricht, ist tatsächlich Gott und kann es halten. Aber wir dürfen uns von Gott was erwarten. Wir dürfen von Gott Versprechen und erfüllte Versprechen erwarten, weil Gott selbst Versprechen gibt und sie halten möchte. Wir werden in den nächsten Wochen ein paar ganz konkrete Themen, die unseren Alltag, die unsere Gesellschaft beschäftigen. Sowas wie Geld oder Selbstoptimierung. Solche Umgang mit Körpern, Umgang mit Zeit. Welchen Stellenwert hat Beruf in unserem Leben? All diese Themen und andere werden wir besprechen. Manche ausführlicher, manche angedeutet. Aber es soll wirklich konkret und praktisch in den nächsten Wochen werden. Und ich darf heute einen kleinen Rahmen, einen Einstieg in das geben, was wir da tun und so eine Grundlage zu schaffen, wie wir darüber denken wollen. Und ich will das mit drei größeren Gedanken machen. Und das erste ist, alles beginnt mit Gottes Liebe. Der Frage nachzugehen, warum sind andere Götter ein Problem oder andere Wege, Sehnsüchte zu erfüllen? Und dann einmal eine erste Schneise schlagen mit Jesus als Quelle allen Lebens. Alles beginnt mit Gottes Liebe. Den Text, den wir gelesen haben, der erste Text, war der Anfang der 10 Gebote. Vielleicht hast du das erkannt. Das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Dieser Text kommt das allererste Mal in der Bibel im 2. Mose Kapitel 20 vor. Das heißt, es gibt ein ganzes Mosebuch davor und 19 weitere Kapitel davor. Also das erste Gebot Gottes oder die erste Aussage Gottes ist nicht, ich bin Gott, du sollst keine anderen Götter haben. Sondern das ist in einen Kontext eingebettet und ich glaube, dieser Kontext ist total wichtig, damit wir verstehen, was Gott mit diesen Geboten möchte und warum Gott diese Exklusivität fordert und gebietet. Und es beginnt zum Beispiel damit in 1. Mose in Kapitel 12, dass Gott zu einem Mann hingeht, der heißt Abraham, und da formuliert Gott Folgendes, das sind ein paar Verse, die habe ich ein bisschen zusammengedampft, um diesen Kern rauszuarbeiten. Und der Herr sprach zu Abraham, ich will dich zu einem großen Volk machen und ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und in dir sollen gesegnet werden alle Völker auf der Erde. Gott geht zu Abraham und sagt, aus dir wird mal ein großes Volk werden. Ich will dich segnen, du sollst Segen erleben und durch dich sollen auch andere gesegnet werden. Du sollst ein Segen sein. Dieses Volk ist das Volk Israel und das ist irgendwann in Ägypten gefangen, weil sie dort aufgrund einer Hungersnot hinwandern mussten und dann wurden sie als die Ausländer von den Einheimischen versklavt und ausgebeutet und sie haben sich an Gott gewendet und gesagt, hey Gott, du hast doch mal was versprochen, wie wär's, wenn du uns hilfst? Und Gott hilft ihnen und Gott befreit sie aus Ägypten und hat er sie in der Wüste alle zusammen und dann beginnt Gott seine Rede an sein Volk. Und bevor Gott die Gebote gibt, in Kapitel 19, sagt er auch noch Folgendes. Da sagt er dem Volk schon, bevor er irgendein Gebot formuliert, mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid auf besondere Weise mein Eigentum. Ja, ihr sollt mein Volk sein, das alleine mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen. Also noch bevor Gott Gebote gibt, sagt er, ihr gehört zu mir, ihr seid mein Volk, ihr sollt auf eine besondere Weise mir dienen. Und dieser königliche Priester-Idee ist eigentlich eine Neuformulierung dessen, was er bei Abraham gesagt hat. Ich will euch segnen, zwischen Gott und Mensch wird da vermittelt als Priester und dann sollt ihr Segen weitergeben. Priester, die zwischen Mensch und Mensch auch weiter vermitteln. Ihr sollt Segen erleben, Segen erfahren und den Segen sollt ihr in die ganze Welt weiterbringen. Das ist euer Auftrag. Und erst dann kommen wir bei den Geboten an. Dann, ist das erste Wort, gab Gott dem Volk seine Gebote. Und auch hier wieder nochmal die Erinnerung, was Gott getan hat. Ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Und es ist ein wirklich langer Anfahrtsweg, aber ich glaube, es ist wichtig, das zu begreifen. Gott gibt erst sein Versprechen, er zeigt erst seine Liebe und er spricht erst eine Berufung aus. Und erst dann redet er über Gebote, über andere Götter, die man nicht verehren soll und wie man sich verhalten soll. Gott beginnt nicht damit zu sagen, das sind die Regeln und wenn ihr die einhaltet, dann segne ich euch. Dann liebe ich euch und dann kann ich was mit euch anfangen. Wenn ihr die Regeln nicht einhaltet, dann brauche ich euch nicht, dann liebe ich euch nicht und dann segne ich euch auch nicht. Und ich mache das so explizit, weil viel zu oft merke ich, dass es mir automatisch passiert, dass es in Gesprächen mit Menschen passiert, dass das die Annahme ist, wie wir über Gott denken. Dass wenn wir über Themen reden, über wie richtiges Leben geht, reden, dann reden wir darüber, ob Gott uns liebt oder nicht. Ob wir Christen sind oder nicht, ob Gott segnen kann oder nicht, ob man so Christ werden kann oder nicht, ob man dazugehören darf oder nicht. Und darüber reden wir nicht. Gott gibt sein Versprechen, zeigt seine Liebe und spricht seine Berufung aus. Und erst dann redet er über Gebote, über andere Götter, über Ansprüche. Also worum geht's Gott hier? Und worum soll es auch uns in dieser Reihe gehen? Und es geht nicht darum, diese Schablone rauszumachen, ob Gott dich liebt, ob du gut genug bist, ob du dich Christ nennen darfst oder ob du Christ werden kannst. Darum geht's nicht, sondern es geht darum, dass wir den Segen erleben, den Gott geben will und wir sollen ein Segen in unserem Umfeld sein. Darüber reden wir. Wenn wir darüber reden, wie Gott es sich vorstellt, auf welche Arten und Weisen wir Sehnsüchte erfüllen, auf welche Arten und Weisen wir unser Leben bei großen, entscheidenden Lebensfragen gestalten, dann reden wir darüber, dass wir Segen erleben sollen und dass wir selbst ein Segen sein sollen. Und dafür ist es wichtig, dass wir auf Gottes Liebe reagieren und nach seiner Idee versuchen zu handeln. Wir kommen aus Ostern. Wir hatten eine Predigtreihe Gottes unendliche Liebe. Und wie albern wäre es jetzt, wenn wir diese Logik brechen würden? Wir sind genau an dem gleichen Ort wie das Volk Gottes. Gott ist in eine dunkle Welt an Weihnachten gekommen. An Ostern zeigt er seine unendliche Liebe. Er lädt uns ein zu einem neuen Leben. Und damit wir den Segen dieses neuen Lebens erleben, damit wir diesen Segen auch an andere weitergeben können, deshalb sprechen wir jetzt über Lebensthemen, wie es aussieht, nach Gottes Idee, nach Gottes Wille zu reden. Und diese Lebensthemen, die werden eben nicht nur neutral als Themen beschrieben, sondern in der Bibel wieder und wieder mit dem Begriff fremde Götter, andere Götter, Götzen, Götzendienst beschrieben. Und da geht auch dann das erste Gebot hin. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder. Diene ihnen nicht, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin ein leidenschaftlich liebender Gott und ich erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Diese anderen Götter, fremden Götter, der häufigste Begriff in der Bibel dafür ist Götze, sind im Endeffekt Ersatzgötter, etwas, was an die Stelle Gottes tritt, von dem man sich Identität, Sinn oder Erfüllung verspricht. Also es ist nicht so simpel, dass da irgendwie eine kleine goldene Statue ist und von der verbeugt man sich zweimal und dann hat man was falsch gemacht. Sondern die Leute damals haben sich vor Statuen verbeugt, aber nicht, weil sie geglaubt haben, dass vor dem Statuenverbeugen irgendwas Sinnvolles ist. Sondern die Statue stand für einen Gott, der für Regen sorgt. Und sie waren am Verhungern und es musste verdammt nochmal regnen, damit sie mit ihrem Feld was anfangen können. Und deswegen verehren sie die Statue. Sie wollten Leben, sie wollten Sicherheit. Sie wollten, dass es für sie weitergeht. Und es ist da eben viel spiritueller, für uns ist es vielleicht viel sachlicher. Aber auch da haben wir vielleicht eine Dimension verpasst, weil hinter manchen der Dinge, die wir anstreben, doch vielleicht mehr Kräfte stecken als nur das rein sachlich-objektive, was wir manchmal denken. Und so ein Ersatzgott kann alles werden. Auch in der Bibel gibt es ganz verschiedene Ersatzgötter. Es sind meistens gute Dinge, die an die Stelle Gottes treten. Und für Israel sind das ganz verschiedene. Das sind manchmal offensichtlich andere Götter, andere Völker. Der kann eben das besser. Unser Gott, der lässt auf sich warten, der macht nicht, was er machen soll. Also holen wir uns jetzt einen anderen Gott, vielleicht lässt der schneller regnen. Oder vielleicht hilft uns der leichter, die militärische Auseinandersetzung zu gewinnen und zu lösen. Vielleicht sorgt er eher dafür, dass unsere Handelsgewinne dieses Jahr besser ausfallen, als sie letztes Jahr ausgefallen sind. Das können aber auch andere Dinge sein, wie der eigene Wohlstand, die Stärke der Armee, die politischen Beziehungen hatten. All das hatte Israel auch manchmal an die Stelle Gottes gesetzt. Und so können es auch für uns Dinge sein, die gut sind, die aber an die Stelle Gottes treten, die Gott zu so einer Nebenrolle degradieren und die deswegen wichtiger als Gott werden, die uns Identität geben sollen, die uns erfüllen sollen, die uns ein Leben mit Sinn und mit Tiefe erfüllen sollen. Aber warum sind diese anderen Götter jetzt ein Problem? Und da macht der Prophet Jeremia ein Bild auf, das finde ich das ganz gut beschreibt. Jeremia 2, 11 und 12, da ist Gott wird hier als Redender dargestellt, der völlig entsetzt ist über das, was er da sehen muss. Das ist nur eine von vielen Passagen, wo Gott mit seinem Volk über andere Götter redet. Hat je ein Volk seinen Gott ausgewechselt? Und dann sind die noch nicht einmal Götter. Mein Volk aber hat mich ausgetauscht gegen Götter, die ihnen nicht helfen können. Und dabei hat es doch meine ganze Herrlichkeit gesehen. Himmel erschrickt darüber, sagt der Herr, schaudere und bebe vor Entsetzen. Gott ist fassungslos. Und das ist wieder und wieder die Reaktion Gottes, die wir durch die ganze Bibel sehen. Er ist fassungslos, er ist entsetzt, er ist traurig, er ist verärgert. Er hat seine Versprechen gegeben, er hat geliebt, er hat sie beauftragt. Und sie gehen wieder und wieder in andere Richtungen. Sie suchen wieder und wieder und wieder andere Orte als Hilfe auf. Sie setzen ihr Vertrauen wieder und wieder in Dinge, die nicht Gott sind. In ihre Armee, ihre politischen Beziehungen, ihren Wohlstand oder dann eben in die konkreten Götter wie Baal oder andere. Es ist fehlgeleitetes Vertrauen, dass das Kern des Problems ist, was Gott hier anspricht. Ihr glaubt, die können euch helfen. Ihr glaubt, die können eure Sehnsucht erfüllen. Aber können sie nicht. Und dann ist da ein großes Entsetzen. Aber die Unklarheit und die Ungeduld bringen Israel, und ich glaube, sie bringen auch uns immer wieder dazu, Gott manchmal so ein bisschen zur Seite zu schieben und in anderen Dingen Identität, Sicherheit, Anerkennung, Sinn zu suchen. Ich weiß auch nicht so genau, was Gott da jetzt denkt und wie ich es machen soll und wie es laufen soll, aber hier wird mir ein klarer Weg vorgezeigt. Mach Karriere und dann bist du jemand. Hier wird mir ein klarer Weg vorgezeigt. Hab genug Geld auf dem Konto, dann bist du sicher, dann kannst du dir diversifizieren und dann kann passieren, was will. Dann kannst du notfalls auch auswandern. Oder Ungeduld. Es klappt nicht so gut, nicht so schnell, nicht so in dem Zeitplan, wie wir es uns eben vorgestellt haben. Gott lässt auf sich warten. Und vielleicht geht es dann doch irgendwie anders, schneller. Vielleicht gibt es eine Abkürzung. Vielleicht können wir einen Weg finden, wie wir da irgendwie selber drankommen. Und es gibt zwar Ausnahmen in der Bibel, und das ist wichtig, das zu betonen, aber generell gilt das Muster, dass umso mehr Israel andere Götter hatte, umso weniger Segen haben sie erlebt. Gott sagt dir immer noch, zum Beispiel im nächsten Vers, die ersten beiden Worte direkt sind mein Volk und nicht die Vollidioten. Also Gott sagt sich nicht los von ihnen. Es ist und bleibt sein Volk. Es sind und bleiben seine Versprechen. Es ist und bleibt seine Liebe. Aber sie erleben den Segen, der ihnen geben will, nicht, und sie sind selbst kein Segen. Es gibt Ausnahmen. Es gibt Momente, zum Beispiel in dem Psalm 44, wo sie beten, hey, wir haben keine anderen Götter, und trotzdem erleben wir keinen Segen. Was ist los, Gott? Und das heißt nicht, dass wo du keinen Segen erlebst, es offensichtlich einen Götzen geben muss. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber dieses generelle Muster ist trotzdem eins, was es zu beachten gibt. Umso mehr andere Götter eine Rolle spielen, umso weniger Segen erleben sie selbst, umso weniger Segen sind sie auch für andere. Und dann macht Jeremia dieses Bild mit der Quelle und dem Wasser auf. Mein Volk hat doppeltes Unrecht verübt. Mich, die Quelle frischen Wassers, hat es verlassen und stattdessen gräbt es sich Löcher für Regenwasser, die auch noch rissig sind und das Wasser nicht halten können. Gott ist die Quelle. Er ist der Ursprung. Er ist der Ort, wo die Sehnsucht wirklich erfüllt wird. Er kann all das geben, was wir brauchen. Aber wir lassen ihn liegen, das Volk lässt ihn liegen und stattdessen versuchen wir es auf eigenen Wegen. Man gräbt eigene Löcher in der Hoffnung, dass der Regen darin bleibt und dann merkt man, Moment mal, hier ist es ja nicht dicht und da ist es ja nicht dicht und es rinnt davon. Nicht nur, dass man Gott verlassen hat, nein, man sucht auch noch einen Weg, der nicht funktioniert und der Löcher hat. Götzen sind immer enttäuschend, manchmal sogar zerstörerisch. Aber sie sind immer enttäuschend, sie halten nie, was sie versprechen. Und statt Sehnsuchtszüchte zu erfüllen, bringen Götzen unsere Seelen in einen zerstörerischen Kreislauf. Und um das vielleicht mal ein bisschen mit einigen Beispielen zu untermauern, ich will die nur anreißen, weil wir in den nächsten Wochen manche davon noch ausführlicher gestalten können. Aber überall da, wo wir Dinge zum Obersten machen, wo wir sie verehren, wo wir sie anbeten, wo wir alles auf diese eine Karte setzen, wo das quasi etwas wird, wo wir uns alles davon versprechen. Wenn wir zum Beispiel unser Aussehen, unseren Körper anbeten, dann werden wir vielleicht trotz aller Bemühungen nie schön genug sein, uns ja vielleicht sogar hässlich fühlen. Wenn wir Macht anbeten, werden wir immer mehr Macht über andere brauchen, weil wir uns trotz aller Macht ängstlich und schwach und unsicher fühlen. Wenn wir Geld und materiellen Wohlstand anbieten und obwohl wir den dann auch vielleicht haben, werden wir trotzdem und trotz aller Anstrengungen merken, dass uns doch noch was fehlt und dass es nicht genug ist, ja, vielleicht nie genug sein wird. Wenn wir unsere Intelligenz anbeten, wir klug und schlau und gebildet vor anderen uns darstellen wollen, dann werden wir vielleicht trotz aller Bildung das Gefühl haben, ein Hochstapler zu sein. Das Gefühl, dass Leute uns enttarnen und wir entdeckt werden dafür, dass wir eigentlich keine Ahnung haben. Weil wir vielleicht uns in uns immer noch irgendwie dumm fühlen. Und dieses Gefühl des Hochstaplers, des nicht intelligent genugen, uns nie verlässt. Wenn wir nach Anerkennung streben, Anerkennung anbeten, ultimativ machen, dann tun wir alles dafür, um beliebt zu sein und den Applaus der Leute zu bekommen. Und selbst wenn wir ihn bekommen, fühlen wir uns doch im Kern unsicher. Denn was ist, wenn sie morgen nicht mehr klatschen? Und irgendwie wissen wir doch, dass wir eigentlich nicht gut genug sind. Wenn wir Kontrolle anbeten, versuchen wir alles richtig zu machen, alles zu durchdenken, alles mit Plänen und Listen und alles genau zu begreifen und uns gegen alle Eventualitäten abzusichern. Aber am Ende bleibt die Sorge, die Unsicherheit und der innere Friede, der stellt sich einfach nicht ein. Wenn wir Vergnügen, wenn wir Entspannung anbeten, wenn wir danach streben, wenn wir keine Möglichkeit danach auslassen, wenn wir versuchen, so viel Stress wie möglich wegzulassen, zu vermeiden, auch wenn wir dafür Chancen und Produktivität einbüßen und opfern, wird die innere Leere und die Sinnlosigkeit, die uns manchmal abends im Bett beschleicht, doch werden wir die nicht los. Und sie kommt doch jeden Abend, selbst nach dem erfülltesten, vergnügungsvollsten Tag, ist im Bett abends die Leere da, aber dafür ist ja das Handy da, da muss man nicht so viel nachdenken im Bett. Ne? Und so sind es diese oder ähnliche Kreisläufe. Das ist natürlich total verkürzt und die Realität ist komplexer als das, was ich jetzt kurz anreißen konnte. Aber so oder so ähnlich können diese Kreisläufe aussehen, in die wir ja hineingezogen werden. Es glänzt, es sieht gut aus, es verspricht uns etwas, was vielleicht sogar besser ist oder schneller ist oder mehr ist als das, was Gott geben kann. Aber am Ende kommt so ein Kreislauf raus. Statt Sehnsucht zu erfüllen, bringen Götzen unsere Seelen einen zerstörerischen Kreislauf. Aber wie kann dieser Kreislauf durchbrochen werden? Wie können wir ein Leben führen, wo selbst wenn wir so etwas bei uns wahrnehmen und merken, wo wir da dagegen steuern können, uns gegen die Schwerkraft stemmen können, die wir da spüren, wie kann der Kreislauf durchbrochen werden? Und da kommen ein paar Verse, die Jesus sagt. Die sind aus einer Szene herausgenommen, als Jesus einer Frau begegnet. Er begegnet ihr mitten am Tag, als eigentlich keiner unterwegs ist, weil es viel zu heiß ist. Und mitten an diesem Tag ist sie an einem Brunnen und möchte Wasser schöpfen. Sie hatte 5 Männer und weil sie damit das Gespött und die Schande der Stadt ist, weil das damals ein absolutes No-Go war, geht sie alleine mitten am Tag in der Hitze dahin, damit keiner sie sieht, keiner sie dumm anmacht und sie sich auch nicht rechtfertigen muss. Warum sie diese Geschichte hat, was ihr angetan wurde, was ihre eigenen Entscheidungen darin waren, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass sie da alleine am heißen Tag ist. Und sie schöpft Wasser und Jesus mitten dieser Szene macht diese Bildsprache auf, die wir schon von Jeremia kennen. Nach dem Gespräch über Wasser reden sie tatsächlich auch noch über richtige Anbetung und zu welchem Gott man beten soll und welcher Gott tatsächlich die Lösung ist. Also da gibt es eine enge Verbindung. Aber Jesus spricht diese Frau an und er zeigt sich ihr. Und er sagt, jeder, der von dem Wasser trinkt, der wird wieder Durst bekommen. Vielleicht in dem Beispiel, den Wirke hat. Jeder, der in einem dieser Kreisläufe ist, der muss immer wieder neu trinken. Immer wieder mehr, immer weiter. Es ist nie das Gefühl von genug. Es stellt sich einfach nicht ein. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm sogar zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Aber wer Jesus als die Quelle erlebt, der wird A, nicht mehr durstig sein. Für den wird irgendwann der Moment des Genug kommen. Der wird das erleben, wonach er sich sehnt und was er sucht. Der wird den Segen erleben. Und dann macht Jesus diesen Satz auf, der wird selbst zu einer Quelle, die unaufhörlich fließt. Der wird sogar eine Person werden, der ein Segen für andere, für sein Umfeld sein kann. Aber alles hängt davon ab, dass diese Quelle, die Jesus selbst ist, dass die zentral wird. Und für diese Frau war diese Begegnung mit Jesus der Wendepunkt in ihrem Leben. Die Frau, die sich alleine in der Hitze hingestellt hat, weil sie sich geschämt hat, rennt danach mitten in die Stadt auf den Marktplatz und erzählt allen davon, wie großartig Jesus ist. Sie hatte den Kreislauf komplett durchbrochen. Sie war ein ganz anderer Mensch. Sie hat was gefunden, eine Freiheit, ein Leben, eine Sinn, eine Fülle, die sie noch nie gespürt hatte. Aus einem simplen Grund, weil sie Jesus als Quelle alles Lebens erlebt hatte. Und erst wenn wir Gott anbeten, erst wenn wir Jesus als diese Quelle erleben, dann werden wir das bekommen, was die Götzen die ganze Zeit versprochen haben. Es ist ein bisschen ein Paradox. Wenn wir das anstreben, was uns da versprochen wird, dann kommen wir in diesen Kreislauf und werden es nicht erreichen. Aber wenn wir Jesus als die Quelle erleben, dann werden wir all das auch noch dazu bekommen. Und wir werden in den nächsten Wochen versuchen, durchzubuchstabieren, was genau es heißt, dass Jesus die Quelle ist. Dass Jesus in den einzelnen Bereichen eine Art von Fülle, eine Art von Sinn, eine Art von Identität und Tiefe gibt, die uns befreit, aus so manchem Kreislauf auszusteigen. Die uns Segen erleben lässt und ein Segen für andere sein lässt. Und ein Muster, was uns die nächsten Wochen begleiten wird, und das ist jetzt wieder natürlich sehr viel simpler, als es länger und komplexer sein wird. Aber wir wollen hinschauen. Wir wollen bei den Themen hinschauen, besprechen, nicht einfach nur als gegeben hinnehmen. Wir wollen über Götzen sprechen, über diese Kreisläufe sprechen. Wir wollen sie aufdecken. Wir wollen ans Licht bringen, was da los ist, was unsere Herzen sich davon versprechen. Und das kann manchmal sehr ehrlich und sehr schmerzhaft sein, weil wir merken, Moment mal, vielleicht sind wir seit Wochen, seit Monaten, seit Jahren da was hinterhergerannt, was uns noch nie sein Versprechen gehalten hat. Aber mit allem, was wir dann denken und fühlen und sinnen, wollen wir uns wieder und wieder an Jesus wenden. Und in Jesus eine Antwort, eine Quelle, etwas finden, was unseren Durst stillen kann. Und was uns dann befreit, Segen zu erleben und Segen auch weiterzugeben. Was uns ermöglicht, auf eine Art und Weise mit diesen Dingen umzugehen, in diesen Themen zu leben, dass wir Segen erleben und ein Segen in dieser Stadt und unserem Umfeld sein können. Denn all die Beispiele, die ich gemacht hatte, nichts davon sind schlechte Dinge, böse Dinge oder Dinge, die man vermeiden muss oder gar vermeiden kann, wenn man in dieser Welt leben will. Aber alle diese Dinge können großer Segen oder auch eine große Last sein. Und wir wollen entdecken, wie Jesus uns frei machen kann und so füllen kann, dass wir den Segen davon erleben können und den Segen weitergeben können. Und das wird uns auf uns in den nächsten Wochen zukommen. Und vielleicht bist du heute schon hier und wenn die Beispielliste als ich die mal so durchgegangen bin, ist bei dir schon was aufgeploppt. Vielleicht hast du die Frage schon lange, ob du und deinem Leben, deinem Lebensstil, wo da irgendwas vielleicht zwischen dir und Gott steht, ob du überhaupt Christ bist. Vielleicht findest du Christentum interessant, schon länger interessant. Aber du hast das Gefühl, dass solange du dich an dem Punkt nicht weiterentwickelst oder das nicht veränderst, du von Gott nie akzeptiert wirst und gar kein Christ, keine Christin werden kannst. Vielleicht fragst du dich, ob Gott dich liebt mit all dem, was los ist. Und ich möchte dich mit dieser Predigtreihe nicht in Panik versetzen, weil das in den nächsten Wochen dann klar werden wird und du von der Kanzel schwarz auf weiß hören wirst, dass du nicht gut genug bist. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Gott gibt zuerst sein Versprechen. Gott zeigt uns seine Liebe. Gott gibt uns einen Auftrag und beruft uns. Und mit diesem Hintergrund fordert er uns auf, ein Leben zu leben, was ihm entspricht. Er fordert uns auf, seine Liebe zu erwidern. Einzusehen, dass wir nicht selbst die Lösungen finden, sondern nur bei Jesus die Quelle finden. Und das wollen wir in den nächsten Wochen entdecken. Ich möchte ein Gebet sprechen, dann hören wir Lieder und dann hören wir ein Vortragslied und dann feiern wir Abendmahl. Ich bete. Jesus, danke, dass wir bei deiner Liebe beginnen dürfen. Danke, dass wir, ja, Ostern liegt hinter uns und deine unendliche Liebe, die ist uns immer noch vor Augen. Du hast alles dafür getan, dass Gott jetzt für immer auf unserer Seite ist, dass uns nichts mehr von deiner unendlichen Liebe trennen kann. Und hilf uns in den nächsten Wochen, uns die Frage zu stellen, wie Leben aussehen, die dir Freude machen, die dem entsprechen, was du dir gedacht hast, in denen der Segen, den du schenken willst, für uns spürbar werden kann, wo wir den Segen auch an andere um uns weitergeben können. Ermutige uns, lade uns ein, zeig uns, dass das eine Reise ist, in der du uns segnen willst und nicht in der du uns irgendwie beschämen oder bloßstellen willst. Und Jesus, hilf uns, dich an verschiedenen Stellen ganz neu als Quelle allen Lebens, all unseres Sinns, all unserer Identität, all unserer Sicherheit zu erkennen. Jesus, wir brauchen dich und wir bitten dich, dass du uns in den nächsten Wochen auch in diesen Themen ganz besonders begegnest. Amen.
Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!